Amen. Ja, vielleicht können wir kurz, wir haben schon hier. Ja, in dieser Versammlung, wir sind auf dem Outline, auf dem Punkt 9, und dort steht die Asche der roten Kuh. Und das ist das Anliegen für diese Versammlung, die rote Kuh. Und wir haben ja schon in der ersten Versammlung diese rote Kuh angeschaut. Und dort haben wir gesehen in der ersten Versammlung, dass diese roten Kühe in Israel, die Juden dort brauchen für ihre Opfer, diese roten Kühe sind auch ein Zeichen der Zeit. Ja, wir sehen, Gott benutzt Israel und das, was er in Israel tut, als ein Zeichen, um uns zu zeigen, in welcher Zeit wir leben. So, Israel ist für uns wie eine Uhr. An dieser Uhr können wir ablesen, wann kommt der Herr. Und deswegen sind diese roten Kühe, die dort sind, für uns auch wichtig in einer gewissen Weise, weil wir können sehen, wenn der Herr mit den Juden vorangeht und weitergeht im Opferdienst, dann zeigt uns Daniel 9, dass der Herr sehr bald kommt. Und so sehen wir schon seit 2015 beispielsweise hat uns der Herr die Opfer gezeigt und den Opferdienst, dass er von uns die wahre Anbetung haben will. Und gleichzeitig sehen wir in Israel, dass sie dort eine Priesterschule eröffnet haben und die Leviten und die Priester aus der ganzen Welt gesammelt haben und sich vorbereiten auf den Opferdienst. Und wir wissen auch alle, dass sie dort den Tempel bauen wollen. Den Tempel, den wir vorhin hier gesehen haben, den wollen sie dort bauen, den Tempel von Hesekiel, den dritten Tempel. Aber auf der anderen Seite haben wir heute die Wirklichkeit dieses Tempels. Und so sehen wir, wir sehen in Israel, dort sehen wir viele äußerliche Dinge, aber bei uns sehen wir die Wirklichkeit. Das, was wir dort sehen, ist ein Bild auf das, was Christus uns wirklich gegeben hat. Und deswegen haben wir heute Gemeinschaft über die rote Kuh, weil sie für uns auch sehr bedeutend ist. Nicht nur, dass wir sehen, der Herr kommt bald, sondern der Herr möchte uns noch mehr mit der roten Kuh zeigen, welche Wirklichkeit die rote Kuh heute für uns bedeutet. Und das ist wirklich wichtig für uns zu ergreifen. Und wir wissen alle, die orthodoxen Juden, die sich dort vorbereiten für den Opferdienst, sie können nicht anfangen mit dem Dienst ohne diese rote Kuh. Und seit über 2000 Jahren gibt es keine rote Kuh. Aber jetzt gibt es eine. Und wir können mal lesen in 5. Mose 19, dort steht nämlich das Gesetz über die rote Kuh und dort sehen wir, was notwendig ist und oder worauf die Juden heute noch warten, ja, über das, warum sie diese rote Kuh brauchen. Lass uns mal zusammen das lesen in 5. Mose 19, 1 bis 13. Entschuldigung, 4. Mose, ja. 4. Mose 19, 1 bis 13. Indem er sprach, sage den Kindern Israels,
dass sie mir eine rote junge Kuh bringen,
die makellos ist
und kein Gebrechen an
sich hat
und auch die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar geben und er soll sie als Lager nehmen.
Blut siebenmal gegen
die Vorderseite des Schiffes sprengen. Und die junge Kuh
kann man sie nehmen. und es mitten in das Feuer werfen,
in dem die Kuh verbrannt wird.
Kleider waschen
und seinen Leib im Wasser baden und danach ins Lager gehen. Und der Priester soll unrein sein bis zum Abend. Ebenso soll der, welcher sie verbrannt hat, seine Kleider mit Wasser waschen und seinen Leib mit Wasser baden. Und er soll unrein sein bis zum Abend. Ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh sammeln und außerhalb des Lagers an einem reinen Ort schütten, damit sie dort für die Gemeinde der Kinder Israels aufbewahrt wird, für das Reinigungswasser, denn es dient zur Entzündigung. Wenn die Asche der jungen Kuh gesammelt hat, soll seine Kleider waschen und unrein sein bis zum Abend. Dies soll eine ewige Ordnung sein für die Kinder Israels und für die Fremdlinge, die unter ihnen wohnen. Wer einen Toten anrührt, irgendeinen Leichnam eines Menschen, er bleibt 7 Tage lang unrein. Ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser am dritten Tag, am 7. Tag entsündigen, so wird er rein sein. Wenn er sich aber nicht am 3. und am 7. Tag entsündigt, so wird er nicht rein. Jeder, der einen Toten anhört, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, er hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll aus Israel ausgerottet werden, weil das Reinigungswasser nicht über ihn geschwenkt worden ist. Und er bleibt unrein, seine Unreinheit ist noch an ihm.
Ja, genau. Amen. So, für was ist diese rote Kuh? Diese rote Kuh ist zur Reinigung vom Tod. Und das sehen wir auch bei den Priestern in Israel. Sie können nicht anfangen mit ihren Opfern, weil dort, wo sie opfern möchten, gibt es überall Tod. Alles ist verseucht mit Tod. In den letzten tausenden Jahren gab es so viel Tod. Und das ist das Problem. Und deswegen brauchen sie unbedingt die Asche dieser roten Kuh. Weil ohne diese Reinigung vom Tod ist es nicht erlaubt und nicht möglich, Gott zu dienen. Und das müssen wir begreifen, wenn wir diese rote Kuh sehen. Diese rote Kuh ist etwas Besonderes. Die Asche der roten Kuh ist zu der Reinigung vom Tod. Weil der Tod ist ein großes Problem, wirklich ein sehr großes Problem. Und es ist oft so, dass wir nicht das Bewusstsein haben, was für ein Problem der Tod ist. Wir alle, denke ich, sind geübt darin, dass wir ein Empfinden haben, wenn wir gesündigt haben oder wenn uns etwas befleckt hat. Wir schauen etwas an oder ein Gedanke kommt und wir merken, weil wir denke, wir haben, die meisten von uns haben diese Übung, wir merken, wir sind befleckt. Und was machen wir dann, wenn wir befleckt sind? Wir nehmen das Blut. Ja, wir alle sind geübt und wir wissen, das Blut Jesu reinigt uns. Diese Übung haben wir und die brauchen wir auch unbedingt. Ja, wie Johannes, 1. Johannes 1, Vers 9 hat gesagt, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht und er reinigt uns oder vergibt uns und reinigt uns von aller unserer Ungerechtigkeit. Und das macht das Blut des Herrn und das ist wirklich kostbar. Es bedarf natürlich eine echte Buße und ein echtes Bereuen. Aber dann nehmen wir das Blut und wir werden gereinigt. Und das geht sehr schnell. Dazu brauchen wir nicht 10-mal beten, Herr Jesus, ich nehme dein Blut, vergib mir und wasche mich. Nein, wenn wir echt bereuen und das Blut im Glauben in Anspruch nehmen, dann werden wir durch das Blut gewaschen. Ja, das Blut reinigt uns von der Befleckung und von der Sünde. Als David damals diese sehr große Sünde getan hat, mit Bathsheba, und Nathan kam zu ihm und hat ihm gesagt, dass er gesündigt hat, dann hat er bekannt und hat eingestanden, ich habe gesündigt. Und sofort hat der Prophet zu ihm gesagt, ich habe deine Sünden von dir genommen. Natürlich, er hat durch den Herrn geredet. David hat seine Sünde bekannt und sofort hat Gott gesagt, ich habe deine Sünde von dir genommen. Ja, das geht wirklich schnell. Und das ist die Reinigung von der Befleckung durch das Blut. Und dieses Bewusstsein brauchen wir und ich denke, wir haben es auch schon. Aber was uns sehr oft fehlt und wo wir noch nicht so ein großes Bewusstsein dafür haben, ist, dass die Sünde nicht nur uns befleckt, sondern die Sünde tut viel mehr. Die Sünde hat eine Wirkung in uns. Sie bringt den Tod. Zuerst bringt die Sünde Krankheit. Gott hat ja zu Adam gesagt und zu Eva, wenn ihr von dem Baum esst, dann müsst ihr sterben. Und sie haben von dem Baum gegessen und sind nicht sofort tot umgefallen. Sie haben weitergelebt. Aber was passiert ist, die Sünde hat etwas in ihnen bewirkt. Sie hat den Tod gebracht. Ja. Und das ist, was auch uns Paulus sagt. Zum Beispiel in Römer 5 sagt Paulus, der Tod ist durch die Sünde zu allen Menschen durchgedrungen. Ja, die Sünde, sie kriecht, sie dringt durch. Wenn wir haben alle die Sünde in uns bekommen und das Problem alleine ist nicht nur die Sünde, das größere Problem an der Sünde ist eigentlich der Tod. Der Tod, der in uns hineinkommt. Krankheit und Tod kommt in uns hinein. Und wir sind alle tot. Ja, er sagt, zu allen Menschen durchgedrungen, sagt Römer 5, Vers 12, ne, ist das, genau. Und in Vers 14 von Römer 5 sagt er sogar, dass der Tod herrscht. Der Tod herrscht durch die Sünde in uns Menschen. Und Vers 23 dann sagt er, der Sold oder der Lohn der Sünde, das Ergebnis der Sünde ist der Tod. Und Epheser 2 sagt, dass der Tod, dass wir alle tot sind in Übertretung. Ja. Sind wir tot oder sind wir lebendig? Wir scheinen alle hier sehr lebendig zu sein. Aber Epheser 2 sagt zu uns, dass wir tot waren in Übertretung. Durch die Sünde ist der Tod in uns wirksam. Und das ist wirklich ein Problem. Und dieses Empfinden für Tod haben wir oft nicht. Und das brauchen wir. Ja. Das ist... wir brauchen die Befreiung vom Tod. Und was hat der Tod für Auswirkungen? Ja, wir haben das schon auch gehört in den letzten Versammlungen. Innerlich, dass wir keine Kraft haben, den Willen des Herrn zu tun, das ist eine Auswirkung davon, dass wir tot sind. Wenn du lebendig bist und das Leben des Herrn hast, kannst du alles für den Herrn tun, oder? Warum können wir den Willen des Herrn nicht tun? Warum ist unser Denken oft so weit weg von dem, was Gott redet? Warum ergreifen wir in unserem Denken nicht den Willen Gottes? Weil unser Verstand verfinstert ist. Und das ist eine Auswirkung vom Tod. Wir sind sogar fremd geworden dem Leben Gottes. Ja, das ist das Problem vom Tod. Sünde und dann Tod und dann werden wir fremd vom Leben Gottes. Fremd vom Leben Gottes heißt, wir sind tot. Gott ist der Lebendige. Und wenn wir fremd vom Leben Gottes sind, dann sind wir im Tod. Und das ist unser Zustand gewesen und oft auch immer noch unser Zustand. Und unser Herz ist oft so hart, Der Herr redet, aber wir hören nicht. Der Herr redet so viel. Und trotzdem, unser Herz ist oft so hart und es ist nicht unsere Wirklichkeit oft, was der Herr geredet hat. Das ist auch eine Auswirkung vom Tod. Und wir sind abgestumpft und natürlich die ganze Sünde. Wir sind oft im Tod, haben wir keine Kraft der Sünde zu widerstehen, die in unserem Fleisch ist. Das ist auch ein großes Problem. Ja. Oder Johannes sagt, 1. Johannes, wenn wir unseren Bruder nicht lieben, dann wohnt der Tod in uns. Wie ist das mit uns? Ja. Oft sind wir so gleichgültig, haben so viele Gedanken. Aber der Johannes sagt, wer seinen Bruder nicht liebt, wohnt im Tod. Ja. Und unsere Versammlungen, unsere Festversammlung, ich möchte nur ein paar Beispiele sammeln, die uns zeigen, dass wir auch ein Empfinden bekommen, dass der Tod nicht so weit weg ist von uns. Ja? Wenn wir zur Festversammlung kommen, warum kommen wir zusammen? Um den Herrn zu loben. O Herr, tue meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Das heißt, wir kommen zusammen, um dem Herrn die Ehre und die Anbetung zu bringen, die Frucht der Lippen, den Herrn zu loben. Aber wie sitzen wir oft da? Ich muss auf mich schauen. Oft ist mein Mund geschlossen und mein Blick ist am Boden. Woher kommt das? Einfach nur, weil ich keinen guten Tag habe? Das kommt vom Tod. Ja, Psalm 115 sagt, die Toten werden den Herrn nicht loben. Keiner, der herunterfährt in die Stille. Beim Tod ist die Stille. Und die Frage ist, wie sind wir oft? Sind wir lebendig? Preisen wir den Herrn? Loben wir den Herrn? Oder sind wir still? Ja. Aber wir werden den Herrn preisen. Ja, weil wir möchten das Leben. Wir sind lebendig. Aber wir sehen, es ist keine kleine Sache, ob wir einfach nur da sitzen und unseren Mund halten. Oder ob wir den Herrn loben. Es geht um Leben oder Tod. Es geht darum, sind wir lebendig oder sind wir tot? Oder wir haben auch gestern in der Versammlung gehört, ohne das Leben des Herrn können wir nicht dem Herrn dienen und wir sind auch leidenscheu. Kaum kommt etwas, was mir nicht passt, dann gehe ich zurück. Bin ich bereit, mich weiter hinzugeben? Ja, wir sind oft so bequem in unserer Komfortzone. Aber das ist eine Auswirkung vom Tod. Das Leben des Herrn war anders. Der Herr ist gekommen, um den Willen des Vaters zu tun, in allen Dingen. Und ja, Paulus hat es gesagt, und das ist wirklich etwas, was mich oft verwundert hat, in Römer 7 sagt Paulus, er will das Gute, aber er tut es nicht. Ja, vielleicht können wir das. Römer 7, Vers 19. Was sagt Paulus dort? Römer 7, Vers 19 sagt Paulus, denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Aber das Böse, das ich nicht will, das führe ich aus. Ich glaube, jeder von uns, der hier ist, er will wirklich das Gute. Wirklich, ich glaube, wir wollen das Gute. Weil wir haben auch was geschmeckt vom Herrn und wir möchten das Gute. Und Paulus will auch das Gute. Weil der Herr ist ihm erschienen und er hat so viel gesehen. Natürlich, wir wollen das Gute. Aber was ist das Problem? Das Gute, das ich will, das tue ich nicht. Das ist das Problem. Aber das, was ich nicht will, das tue ich. Und warum ist das so? Kommt aus dem Tod. Weil das Leben noch nicht unsere Erfahrung geworden ist. Ja. Natürlich später sagt er dann, Gott aber sei Dank, Und das ist unsere Lösung. Das Leben des Herrn, denn das in Römer 8, Vers 2 sagt er, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Genau, und dann sagt er in Vers 3, denn was dem Gesetz unmöglich war, weil es durch das Fleisch schwach war, das tat Gott. Er sandte seinen Sohn in der Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und um der Sünde willen und verdammte die Sünde im Fleisch. Ja. Und in Vers 6 sagt er, denn die Gesinnung des Fleisches ist Tod. Aber die Gesinnung des Geistes ist Leben und Frieden. Ja, ich muss mich selbst prüfen. Wie oft habe ich die Gesinnung des Fleisches? Nichtige Dinge, irdische Dinge. Diese Gesinnung ist tot. Und wir sehen, wir haben wirklich noch ein Problem mit dem Tod. Und wie hier die Juden in Israel, die Orthodoxen, die Priester, die wissen genau, wir dürfen dem Herrn nicht dienen ohne die Reinigung mit der Asche der roten Kuh. Die wissen das. Sie werden das überhaupt nicht tun, bevor diese rote Kuh nicht geschlachtet wurde nach dem Gesetz, was wir gerade gelesen haben, die werden niemals anfangen mit den Opfern. Sogar haben sie so viel Aufwand dafür betrieben, solch eine rote Kuh zu bekommen. Und das muss uns auch zeigen, wie ernst ist die Sache mit dem Tod. Ich muss wirklich sehr oft Buße tun, weil der Herr mir zeigt, wie oft diene ich dem Herrn, ohne aus seinem Leben, ohne sein Leben ergriffen zu haben, ohne dass er es ist in mir. Ich bin so oft im Tod. Und, oh Herr, ja. Aber wir brauchen so ein Bewusstsein dafür. Herr, ich möchte dir nicht dienen in toten Werken. Das ist wirklich ein Problem für Gott. Wir brauchen das Leben. Nicht nur das Blut. Was nützt es, wenn man einen Toten reinigt? Das bringt nicht viel. Sondern wir brauchen auch die Asche der roten Kuh. Wir brauchen das Leben. Wie beseitigt man den Tod? Durch das Leben. Ja, der Tod, der einzige Mittel gegen den Tod ist das Leben. Und deswegen brauchen wir die Wirklichkeit der Asche der roten Kuh. Das ist so wichtig für uns heute. Und ja, der Tod ist der größte und der letzte Feind. Und der Tod ist wirklich das Schlimmste. Aber wir müssen dem Herrn danken heute. Wir haben nicht nur eine rote Kuh, die zu Asche verbrannt wird, sondern wir müssen die Wirklichkeit für uns heute sehen und die Wirklichkeit in Christus ergreifen. Und das ist auch, was wir uns kurz anschauen möchten, diese rote Kuh. Es geht nicht um die Kuh, sondern es geht um das Bild auf. Es ist ein Bild auf alles, was der Herr getan hat, auf das Auferstehungsleben, was der Herr hervorgebracht hat. Ein vollkommenes Bild auf Christus. Ja. Und manche verstehen diese rote Kuh als Sündopfer sozusagen, als Reinigung von der Sünde. Aber diese rote Kuh ist nicht die Reinigung von der Sünde. Diese rote Kuh, die Asche der roten Kuh, ist die Reinigung vom Tod. Ja, und in Vers 2 sehen wir hier, was wir gerade gelesen haben, in 4. Mose 19, Vers 2. Dort sagt er, der Herr hat geboten und sage den Kindern Israel, dass sie zu dir eine rote Kuh bringen, die makellos ist und keine Gebrechen hat. Wer ist makellos? Ja, nur Christus ist makellos. Definitiv, der Herr hat gesagt, dies ist mein Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Der Herr ist der Einzige, der makellos ist. Selbst so eine Kuh ist nicht makellos. Aber Christus ist wirklich makellos. Ja. Und dann wird sie geprüft. Wir kennen ja auch diese Bilder, wie sie die Kuh mit so einer großen Lupe prüfen. Und der Herr wurde auch geprüft. Pilatus 3 Tage und er hat keinen Fehler gefunden an dem Herrn und hat sogar gesagt, was für ein Mensch. Und der Herr wurde geprüft und es wurde kein Fehler an ihm gefunden. Und die kein Joch getragen haben. Und das sehen wir auch beim Herrn. Der Herr hat sich unter kein Joch spannen lassen auf dieser Erde. Er ist gekommen, um nur den Willen des Vaters zu tun. Und dann sehen wir auch in Vers 3, wo soll diese Kuh verbrannt werden? Er soll sie vor das Lager hinausführen und man soll sie dort vor seinen Augen schächten. Und das ist auch, was uns Hebräer zeigt über den Herrn. Wo hat der Herr gelitten? Vor dem Lager. Dort wurde er hinausgeführt in Hebräer 13. Draußen vor dem Lager hat er gelitten. Und wir sehen auch hier in Vers 5, die junge Kuh soll vor seinen Augen verbrennen lassen, ihre Haut und ihr Fleisch. Dazu des Bluts samt dem Mist soll man verbrennen. Die ganze Kuh wurde verbrannt. Wurde nicht auseinandergenommen, sondern die ganze Kuh, sogar mit dem Mist, alles wurde verbrannt. Und das zeigt auch der Herr, er konnte so geopfert werden, weil er wirklich durch und durch rein war. Alles von dem Herrn war gereinigt. Alles. In dem Herrn hat keine Verunreinigung gewohnt. Kein Tod hat in ihm gewohnt. Keine Sünde war da. Der Herr war wirklich vollständig rein. Und so sehen wir, dass diese rote Kuh ist ein Bild auf Christus. Ja, ist ein Bild auf unseren Herrn. Er ist die Wirklichkeit dieser roten Kuh. Und er reinigt uns, wie gesagt, nicht von der Sünde allein, sondern er will uns auch reinigen vom Tod. Und das sehen wir auch an den Zutaten, die noch in das Feuer geworfen wurden. Beispiel steht da, dort soll noch, wenn er die Kuh verbrennt, in Vers 6, der Priester soll Zedernholz und Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in das Feuer werfen, in dem die junge Kuh verbrannt wird. Und Karmesin ist eine sehr leuchtende, rote, helle Farbe und steht für die Kraft des Lebens. Ja, das Blut ist nicht nur da, um die Sünde zu reinigen, sondern das Blut steht auch für das Leben. Deswegen sollen wir kein geschächtetes essen oder kein ersticktes. Ja. In 3. Mose gibt es ein Gebot, dort sagt er, wir sollen nicht das Blut irgendeines Fleisches essen. Und dann sagt er, die Begründung dafür ist, denn das Leben alles Fleisches ist sein Blut. Ja. Und an dieser Kuh sehen wir diese rote Farbe der Kuh, diese völlig rote Farbe und auch das Karmesin, was in das Feuer getan wird, das ist ein Ausdruck des Lebens. Dieses Rot ist ein Ausdruck des Lebens. Und das zeigt uns, es ist nicht für die Vergebung von der Sünde, sondern es ist, mit dem Leben reinigt man den Tod. Und es zeigt uns, diese rote Kuh ist für das Leben und steht für die Reinigung vom Tod. Und dann ist diese Kuh, eine Kuh ist ja weiblich, ne? Und wir wissen alle, die Sünde wird gereinigt, zum Beispiel durch einen Bock, den schächtet man und dann bekommt man das Blut. Aber diese rote Kuh, sie ist weiblich. Und wir wissen auch, das Weibliche bringt das Leben hervor. Und so ist auch das ein Bild dafür, dass uns diese Wirklichkeit der roten Kuh will das Leben in uns hervorbringen. Ja. Und dann wird Zedernholz reingeworfen. Die Zedern, die wachsen auf dem Libanon, sind dort die größten Bäume und haben so ein starkes Harz, dass sie völlig resistent für Verunreinigung oder Fäulnis oder irgendwelche Pilze sind. Es ist wirklich ein Ausdruck des Lebens und auch ein Ausdruck der Widerstand gegen alle Fäulnis und gegen allen Tod. Das Zedernholz, was dort als Zutat in das Feuer reingetan wurde. Und dann wurde noch Ysop hinzugetan. Und wir kennen auch Ysop. Mit Ysop haben die Priester den Aussatz gereinigt, indem sie das auf den Aussätzigen drauf wedelt haben, ja, oder David hat auch im Psalm gesagt, reinige mich mit Ysop. Weil es geht nicht nur um die Sünde, es geht auch um die Reinigung der Krankheit und des Todes. Und David hatte dieses Bewusstsein, deswegen hat er gesagt, reinige mich mit Hyssop. Und das ist für uns wirklich, wir müssen das sehen, wir brauchen diese Asche der roten Kuh, die uns reinigt vom Tod. Das Problem ist nicht nur die Sünde, das Problem ist der Tod und wir brauchen das Leben. Und dann sehen wir am dritten Tag, das ist in Vers 12, ein solcher soll sich mit diesem Reinigungswasser, also die Kuh wurde ja verbrannt und dann wurden diese Zutaten hinzugetan und dann gab sie Asche und wurde vermengt mit Wasser. Und mit diesem Reinigungswasser soll er sich am dritten und am siebten Tag entsündigen. So wird er rein. Und das zeigt uns auch, wann ist der Herr auferstanden? An welchem Tag? Ist er immer im Tod geblieben? Nein, er ist auferstanden. Wann? Am dritten Tag. Genau, am dritten Tag. Und das zeigt uns hier, es geht um Christus, der vom Tod auferstanden ist. Er hat den Tod besiegt, hat den Schlüssel des Todes, des Hades genommen und ist auferstanden. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Ja. Der Herr hat wirklich den Tod überwunden am dritten Tag. Der Tod konnte ihn nicht halten. Und wir sehen hier, das ist Christus gemeint. Und am siebten Tag soll er das nochmal benutzen. Warum muss er es am siebten Tag nochmal benutzen? Es ist nicht ausreichend, am dritten Tag zu benutzen. Er muss es nochmal benutzen am siebten Tag. Warum? Der Tod ist keine kleine Sache. Und der Tod hat uns wirklich durchdrungen. Und wir brauchen eine vollständige Reinigung vom Tod. Wir sollen nicht lässig sein mit dem Tod, sondern wir müssen den Tod gründlich behandeln in uns. Ja, das Leben des Herrn muss ganz Gestalt in uns nehmen, muss uns ganz ausfüllen, ganz durchdringen. Es soll kein Rest von Tod mehr in uns sein. Und deswegen sehen wir hier die Zahl 7. Die Zahl 7 ist eine Zahl der Vollständigkeit. Der Herr möchte sein vollständiges Leben in uns manifestieren. Er möchte, dass sein Leben in uns fließt und uns reinigt von allem Tod. Es soll kein Tod mehr in uns sein, gar keine Gestalt des Todes mehr. Und das zeigt uns auch, wir müssen diese Sache wirklich gründlich machen und dürfen es nicht lässig treiben, sondern müssen es ernst nehmen. Die Reinigung, ja. Wir müssen alle Zeit zum Herrn kommen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren und sein Leben auch in Anspruch nehmen. Das ist wirklich für uns sehr, sehr wichtig und eine Voraussetzung für uns, dass wir dem Herrn dienen können. Ja. Der Herr hat uns dieses Leben gegeben. Er ist die Wirklichkeit dieser roten Kuh. Ja. In Offenbarung 1, Vers 18 steht, er war tot, aber er ist lebendig. Ja. Und zwar nicht nur lebendig, sondern lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ja. Tod hat sich für ein für alle Male erledigt. Der Herr ist lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und er hat, was ist der größte Feind von uns? Der Tod. Wenn du tot bist, ist alles vorbei. Der Tod ist das Ende. Der letzte und größte Feind ist der Tod. Aber was hat der Herr gemacht? Er hat den Tod vernichtet. Genau. Ja. Der Herr hat den letzten Feind vernichtet. Ja. Und das ist der Tod. Und er hat den Tod zunichte gemacht und sogar Leben und Unverderblichkeit ans Licht gebracht, sagt 2. Timotheus. Ja. Das müssen wir wirklich ergreifen. Ja. Diese Reinigung mit dem Leben des Herrn, dieses wunderbare Leben des Herrn zu ergreifen. Oh Herr, ja. Und das ist die Voraussetzung, dass wir dem Herrn dienen können. Ohne das Leben des Herrn darf ich dem Herrn nicht dienen. Und da, ja, ich muss wirklich viel Buße tun, weil ich oft dem Herrn aus meinem eigenen natürlichen Wesen gedient habe. Und das bringt am Ende Tod hervor. Das haben wir auch schon öfters gehört an dieser Konferenz. Die einzige Fähigkeit, die wir haben, dem Herrn zu dienen, ist durch das Leben des Herrn. Nur wenn sein Leben in mir wirksam ist, bin ich fähig, irgendetwas für Gott zu tun. Es ist nur die Kraft seiner Auferstehung. Und das hat Paulus immer wieder betont. Paulus hatte diese Haltung und diese Gewissheit, alles, was er kann, ist nichts. Aber die Kraft des Herrn, er hat gesagt, mehr als alle habe ich gearbeitet. Aber nicht ich habe gearbeitet, sondern die Gnade des Herrn in mir. Das heißt, in ihm war das Auferstehungsleben, das Leben des Herrn wirksam. Und das war die Voraussetzung dafür, dass er für den Herrn brauchbar war. Und das hat auch in den anderen das Leben hervorgebracht. Wenn ich tot bin und ich diene, was ist das Resultat aus Tod? Der Tod. Das haben wir gesehen, der Tod ist sehr ansteckend. Und deswegen brauchen wir eine Furcht davor, dass wir nicht irgendwie dem Herrn dienen. Wir sollen auch nicht zurückweichen, sondern wir sollen den Herrn nehmen als das Leben, als die Kraft der Auferstehung. Wenn wir im Tod sind und wir merken, es ist Tod in uns, es ist Kraftlosigkeit in uns, dann ergreifen wir den Herrn, nehmen den Herrn in Anspruch als das Leben, und damit wir dem Vater dienen können. Dann gibt es ja diese Warnung am Ende, dass wir aufpassen müssen, dass wir uns nicht mit dem Tod verunreinigen. Ja, und das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Der Tod wohnt in vielen Dingen und in vielen Menschen. Und das ist oft nicht unser Bewusstsein. Wir denken, wir können alles machen. Wir können überall hingehen. Aber wir haben kein Bewusstsein dafür, dass wir uns mit dem Tod verunreinigen können. Da steht sogar, wenn man das Kapitel durchliest, ja, wenn man läuft und eine Leiche liegt da und man läuft nur, man ist sich vielleicht gar nichts bewusst, aber man berührt diese Leiche, ist man schon verunreinigt. Und deswegen gibt es eine Warnung, dass wir nicht alle Dinge tun sollen. Besonders die Religion ist gefährlich, weil sie ist tot. Der Herr hat zu den Pharisäern gesagt, in Matthäus 23, dass sie Gräber sind. Sie haben in den Synagogen gelehrt, aus dem Wort, aus den Heiligen Schriften vorgelesen, aber sie waren Gräber. Aber sie waren nicht Gräber, wo jeder weiß, okay, da ist ein Toter, ich mache einen Umweg, ich will das nicht, damit nichts zu tun haben. Das Problem an der Religion ist, sie sind getünchte Gräber. Das heißt, du siehst es gar nicht. Du denkst, äußerlich ist es wunderbar. Es hat einen Schein von Göttlichkeit, sagt Paulus, aber innerlich ist es voller Tod. Und man geht dahin und am Ende kommt man tot zurück und man weiß gar nicht, was ist geschehen. Ja, und deswegen sagt er in Matthäus 23, sagt er, wehe Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler. Und das ist das Problem der Heuchelei. Innerlich ist man tot, aber man überdeckt den Tod. Man überspielt den Tod. Das ist Heuchelei. Man hat nicht die Wirklichkeit des Lebens, aber man tut so, als sei man lebendig. Und dann, was passiert dann? Ihr übertünchte Gräber, hat er gesagt. Ja. Außen zwar schön, ein schöner Schein, aber innerlich voller Totengebeine. Ja, und jeder Unreinheit sogar. Das muss man sich vorstellen. Jeder Unreinheit. Und das ist wirklich die Religion. Ja, wenn das Leben des Herrn, wenn wir nicht in der Auferstehung des Herrn sind, wenn wir nicht im Strom des Lebens sind, sondern in der toten Religion, dort herrscht der Tod. Und wir denken, wir können einfach dorthin gehen und mit denen reden und vielleicht diskutieren und irgendwas machen und haben kein Empfinden dafür, dass es tot ist. Aber vom Tod hält man sich fern. Den Tod berührt man nicht. Niemand von uns würde einen Toten einfach so anfassen. Wenn irgendwas tot hier ist in der Schule, dann stinkt es und alle rennen weg und kommen sofort, macht das weg, eine tote Maus. Wir haben einen Ekel davor. Man hat einen Ekel vor dem Tod. Aber innerlich haben wir oft nicht das Bewusstsein. Und das ist das, was wir brauchen. Ein Unterscheidungsvermögen, ein Empfinden dafür, was riecht nach Tod und was ist Leben. Das brauchen wir wirklich, damit wir uns von der Religion fernhalten und nicht beflecken. Ja, auch in den Sendschreiben sehen wir, der Herr sagt, ihr seid tot. Sardes, ne? Ihr seid tot. Sie sind tot, eine tote Gemeinde. So, wir dürfen nicht denken, dass alle lebendig sind, die dem Herrn folgen, sondern in der Religion gibt es viel Tod. Und das Problem daran ist, wir merken es nicht sofort, weil es übertüncht ist. Und das ist die Warnung, die er uns hier sagt in Vers 13, sagt er, warnt er, jeder, der einen Toten anrührt, die Leiche irgendeines Menschen, der gestorben ist und sich nicht entsündigen will, der hat die Wohnung des Herrn verunreinigt. Ein solcher soll ausgerottet werden, weil er das Reinigungswasser nicht über ihn gesprengt worden ist und er bleibt unrein. Und das ist wirklich eine starke Warnung. Wir dürfen nicht lässig sein mit dem Tod. Wir dürfen hier nicht alles hineinbringen. Wir sollen uns nicht überall aufhalten. Auf YouTube, es gibt so viel Tod. Und wir gehen überall hin und schauen uns alles an und lassen alles in uns hinein. Und am Ende merken wir gar nicht, dass wir total tot sind, kraftlos sind. Und das ist ein Problem. Und dann kommen wir hierher und stecken die anderen an. Und hier sagt er, jeder, der einen Toten anrührt, das heißt, wir sollen gar nicht in Berührung mit irgendeinem geistlichen Tod kommen. Deswegen hat der Herr auch mein Empfinden in letzter Zeit immer mehr dafür geschärft, halte deine Augen und deine Ohren fern von diesem und jenem. Ich will kein Gesetz daraus machen, weil das Leben des Herrn wird es uns zeigen, was ist tot und was ist lebendig. Ich habe mal mit einem Ältesten gesprochen. Eigentlich dachte ich, dieser Älteste ist so mit dem Herrn, und es fehlt nicht mehr viel, dass er vollendet ist. Aber als ich mit ihm gesprochen habe, aus seinem Mund kamen schöne Worte hervor, aber hinter den Worten war Bitterkeit und Anklage gegen Brüder. Viel Bitterkeit und Anklage gegen Brüder und gegen den Opferdienst des Herrn. Und ich bin dort weggegangen und nach Hause gegangen und ich habe gemerkt, wie verunreinigt ich mit dem Tod bin. Ich habe wirklich zum Herrn geschrien, Herr, reinige mich. Am nächsten Tag habe ich wieder das Empfinden gehabt. Ich habe immer noch diese Befleckung an mir. Ich musste wieder zum Herrn schreien, Herr, reinige mich. Über längere Zeit habe ich gemerkt, ich wurde wirklich befleckt von dem, was dort kam. Und das zeigt uns, wir brauchen eine Furcht vor dem Tod. Dürfen den Tod nicht berühren. Doch, und wie können wir am besten unterscheiden? Indem wir das Leben kennen. Jemand, der das Leben kennt, der hat ein Empfinden dafür, was ist Tod. Der riecht den Tod sofort. Vielleicht kann man nicht sofort sagen, das ist richtig und das ist falsch, was er sagt, aber du merkst, es ist nicht das Leben des Herrn, es ist nicht die Quelle, das ist nicht der Geist, der redet, sondern irgendetwas anderes. Und dann ist es gut, sich fernzuhalten und aufzupassen, weil wir gehören dem Herrn. Und besonders als Priester, und das sehen wir, besonders als Priester dürfen wir keinen Tod berühren. Wenn wir dem Herrn priesterlich dienen möchten, es ist unmöglich, dass wir Tod berühren. Unmöglich. Der Herr hat... Wir haben ja diese Beispiele gehört von Nadab und Abihu. Sie dienen in ihrer eigenen Kraft, in ihrer eigenen Hingabe und der Herr hat sie verzehrt. Ja, wie Gott ist lebendig, er ist ja das Leben. Bei ihm gibt es keinen Tod. Er kann keinen Tod akzeptieren. Und deswegen heute, wenn wir eine heilige Priesterschaft sein wollen, müssen wir diese Lektion lernen, uns vom Tod zu reinigen und im Leben des Herrn zu dienen und zu stehen. Und ich denke, wenn wir das gelernt haben, dann kann das Leben in uns noch viel mehr zunehmen. Und die Herrlichkeit des Herrn, Kraft der Auferstehung. Doch, wir brauchen wirklich, und das ist das Anliegen, mein Anliegen gewesen, dass der Herr uns dafür ein Empfinden gibt, dass wir uns vom Tod reinigen müssen und dass wir das Leben des Herrn ergreifen. Amen.